Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Und ich freue mich besonders, wieder eine Interviewfolge und mit niemand Geringerem als unserer lokalen Unternehmergröße Alexander Gutmann, seines Zeichens Prokurist der Gutmann GmbH und des ganzen Gutmann Universums. Die Tiroler und nicht nur die Tiroler, die Österreicher wissen sofort, um was es da geht. Es geht um Energie pur, denn Gutmann ist der Energielieferant schlechthin in unserer Region. Sei es jetzt an der Tankstelle, sei es Strom, sei es Erdgas, Pellets, Heizöl, alles was Energie bringt, bringt Gutmann. Herzlich willkommen, Alexander. Servus.
Hallo Markus, danke vielmals. Ich möchte da vielleicht gleich erwähnen, so würde ich mich selbst nicht vorstellen, aber danke für die Blumen. Ja.
Ja, ihr seid sich für Understatement bekannt.
Ja, da müssen wir nicht nur Understatement, aber okay, lass ich das. Danke.
Ja. Ah, sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Du bist ja schwer beschäftigt, stark eingeteilt, natürlich auch in so spannenden Zeiten wie jetzt und natürlich auch das ganze Energiegeschäft ist ja ein hochspannendes. Jetzt könnte der eine oder andere Zuhörer denken, was haben jetzt bitte Tankstellen mit Digitalisierung zu tun? Da fahre ich hin und dann mache ich mir Dank voll und dann fahre ich wieder, also zahle hoffentlich und fahre dann wieder. Aus eigener Erfahrung, nachdem ich euch jetzt doch ja schon über Jahrzehnte sehr intensiv begleiten darf, weiß ich aber, ihr seid wirkliche Early Adopters. Ihr seid eine der ersten in ganz Europa gewesen, die Multimedia-Zapfsäulen aufgestellt haben und seid mit euren Karten verbunden in über 100 Filialen, ja, sagen wir, bin ich richtig, über 100 Filialen kann man über euer Kartensystem bezahlen. Seid sehr stark auch mit Automatentankstellen unterwegs und natürlich auch in dem sehr abstrakten Strommarkt eingestiegen, der ja auch ein spannender Bereich ist, gerade was die Digitalisierung angeht. Aber was rede ich? Alexander, was ist denn für dich die Digitalisierung?
Im ersten Moment oder auf den ersten Blick würde ich mal sagen, eine Notwendigkeit, die man braucht, um zu existieren heutzutage. Wenn man sich dann aber mit dem Thema auseinandersetzt, beziehungsweise die auch die Möglichkeiten sieht, die einem sich da bieten, dann ist es weit mehr. Es ist eigentlich eine fantastische Möglichkeit, erstens einmal Kundenservice zu bieten, zweitens natürlich auch interne Prozesse zu verbessern und drittens, und das ist vermutlich auch einer der wichtigeren Punkte, sich von etablierter, ich sage jetzt einfach mal, starrer Konkurrenz abzuheben.
Das ist eine starke Aussage, die starre Konkurrenz.
Ja, na eben. Das
ihr seid ja doch inzwischen eine Größe und dennoch regional und agil unterwegs. Nicht? Wenn wir jetzt so schauen, wo dann, was sonst so am Markt ist, sind das großteils eher diese größeren Konzerne, die da herum sind, oder? Stimmt dieser Eindruck?
Bedingt. Also es kommt ein bisschen darauf an, welche Sparte man sieht. Im Tankstellenbereich haben wir auch sehr viel private Konkurrenz. Ich sage noch Konkurrenz und nicht Marktbegleiter oder was auch immer. aber natürlich großteils schon Konkurrenz, Konzern-Tankstellen, die natürlich ganz anderes denken und auch andere Kraft haben, ist keine Frage. Im Strombereich schaut es wieder ganz anders aus. Da hat man eigentlich nur große, teils aus dem ehemaligen Monopolmarkt stammende Unternehmen, natürlich auch privatwirtschaftlich orientierte, aber die spürt man eigentlich nicht in dem Ausmaß. Dann im Pellets-Bereich ist es auch wieder ein bisschen anders. Also je nach Geschäftsfeld müssen wir uns da jetzt mal genau überlegen, was das Gegenüber ist und wo da die Herausforderungen liegen. Ja.
Ihr seid ja, wie wir schon gesagt haben, sehr umfassend in den kompletten Energiemarkt reingegangen. Also Tankstellen, Heizöl, so das, wofür man euch gekannt hat schon über Jahrzehnte hinweg. Seit 1960 seid ihr ja unterwegs schon. Erdgas kommt dazu, das klingt jetzt noch neuliegend. Nicht? Pellets, das ist schon vielleicht ein bisschen exotisch und jetzt Strom. Und wenn, dann macht es gleich gescheit. Ich habe ja da einen riesen Pelletspeicher hingestellt, beziehungsweise adaptiert. In Hall, wenn ich mich nicht täusche, sitzt du auch in der Krone dieses Speichers, oder? Weit über Hall, wenn ich mich nicht täusche, im Hintergrund. hast dein Büro gut gewählt. Was hat euch dazu bewogen, so sehr in die Breite zu gehen und diesen Energiemix anzubieten?
Naja, die Zeiten sind durchaus fordernd in unserer Branche. Wir kennen alle die Großwetterlage, die ja durchaus eine Abkehr von fossilen Treib- und Brennstoff verlangt, was grundsätzlich natürlich im ersten Moment für uns eine schwer zu schluckende Pille ist, aber im nächsten Moment natürlich die Chance auch bietet, sich zu diversifizieren. Wir müssen uns jetzt breit aufstellen. Es weiß vermutlich niemand, wo wirklich die Reise hingehen wird. Wir glauben fest dran, es wird nicht die eine Technologie sein, im Gegensatz zur momentan politisch kommunizierten Meinung. Und das versuchen wir natürlich auch in unserer Strategie und in unserem täglichen Tun abzubilden. Deshalb gibt es eben Pellets. Also wir waren, was ich weiß, die ersten privaten Ölhändler, die sich auch an Pellets-LKW angeschafft haben im Jahr 2009. Dann natürlich auch der Schritt in den Erdgasmarkt. Da hat man den liberalisierten Markt 2014 genutzt. 3 Jahre später Strom. Das sind alles eigentlich nur Möglichkeiten, den vermutlich früher oder später sinkenden Markt an Heizöl oder etablierten Geschäft von uns zu kompensieren. Und natürlich sieht man auch Wachstumspotenzial, gerade was weiß ich, Wärmepumpen, Elektromobilität etc. Das sind alles Themen, die sehr, sehr auf den Strommarkt gehen zum Beispiel. Andererseits, gerade in Tirol, die Topografie wird es nicht möglich machen, dass alles leitungsgebunden funktionieren wird. Deshalb wird es auch Hochtemperatursysteme wie die Pelletsheizung brauchen. Wir glauben aber auch ganz fest sogar an synthetische Treibstoffe, die theoretisch auch Brennstoffe sein könnten. Also da gibt es eine ganz große Vielfalt auf diesem Markt, das natürlich sehr aufwendig ist für uns. Das ist ja als Privatunternehmen durchaus sportlich, würde ich mal sagen. Gerade das von dir erwähnte Pelletslager, also der Pelletspeicher, ist der größte in Österreich aktuell. Das ist für uns eine Rieseninvestition, die sich über Jahrzehnte wahrscheinlich erst amortisieren wird. Also ich fahre regelmäßig mit meinem Sohn vorbei, um ihm zu zeigen, dass auch er das noch ausbauen muss. Aber das gehört halt dazu bei uns.
Ja, ja. Also als Familienvater finde ich das jetzt besonders amüsant, dass er das ausbauen darf. Diese Familienbetrieb ist ja das so nett. Früher hat man einen Apfelbaum gepflanzt, damit die Kinder dann davon ernten dürfen. Ihr baut halt einen Pelletspeicher in der Hoffnung,
dass die Kinder dann was davon haben. Ja, nicht nur davon haben, aber also das sind schon, wir denken halt sehr langfristig. Da wird nicht in Managementzyklen oder was auch immer gedacht, sondern wirklich auf lange Frist. Also ich sage jetzt mal, wenn man da von 2030 spricht, was ja momentan eine wesentliche Zahl ist, gerade in der österreichischen Umwelt- und Klimapolitik, das ist bei uns eigentlich quasi heute. Eigentlich muss man schon weiterdenken. Ne?
Ja, ja. Ja, es geht ja um Infrastruktur, die jetzt nicht von einem Tag auf anderen da ist. Ne? Also das muss ja vorgeplant sein. Ja, ja. Ja, ihr habt ja auch zeitenweise einen sehr selbstbewussten und zutreffenden Slogan dann getroffen, hier versorgen wir. Was ja auch schon irgendwie die Richtung vorgibt, naja, alles, was irgendwie Energie ist, kommt dann von uns. Und ihr habt das ja auch konsequent weitergedacht, nicht? Also es ist ja nicht nur irgendein Strom, es ist ja 100% Ökostrom, den ihr anbietet.
Österreichischer
Ökostrom. Ja, ja, zum Teil auch, ja, noch reden, nur bitte. Zum Teil auch aus eigenen Photovoltaikanlagen und auch aus den Photovoltaikanlagen eurer Kunden, wenn ich das richtig verstanden und gesehen habe. Ihr habt also eine Ökostrombörse ins Leben gerufen.
Ja, genau. Das ist eigentlich unser letztes, das kleinste Kind, wenn man so will. Mhm. Die Strombörse ist ein recht cooles Produkt, das es so seit 2 Monaten bei uns gibt. Da haben wir uns an die eFriends Map angeschlossen eigentlich. Das ist die meines Wissens momentan größte Energiegemeinschaft Europas. Das ist ein Startup aus dem Wald- oder Weinviertel, wo ich immer verwechseln, die Möglichkeit schaffen, eben Produzenten und Konsumenten zusammenzubringen von Strom. Man kann selber seinen Überschuss handeln, man kann aber als Konsument oder als Bezieher von Ökostrom seinen eigenen Strommix zusammenstellen. Was eine ganz tolle Sache ist, weil wir ja eigentlich im Strom- und Gasmarkt ganz besonders in einem reinen Commodity-Gut sind. Man versucht sich natürlich zu differenzieren über Service und was weiß ich und Kundennähe, aber am Ende ist es ein beinhartes Preisgeschäft. Mit der Strombörse glauben wir es zu schaffen oder zumindest die Möglichkeit zu bieten, den Strom greifbarer zu machen. Es wird ein emotionaleres Produkt. Ich kann mir überlegen, beziehe den Strom jetzt von der Photovoltaikanlage, die ich aus meinem Fenster sehe, weil ich weiß, dass der auch bei der Strombörse ist, und dann suche ich mir für die Nachtstunden noch ein Wasserkraftwerk aus dem Oberland. Also das kann ich wirklich selber zusammenstellen, kann die Preise verhandeln, auch mit den Einspeisern, und so wird es dann schon ein erlebbares und spannenderes Produkt als nur so aus der Steckdose, und der Föhn funktioniert auch.
Ja, naja, die Elektronen haben ja kein Maschel, und wenn, dann würden wir es nicht sehen. Genau. Also ob der Strom jetzt de facto aus einem Atomkraftwerk, Kohlekraftwerk oder aus einer Photovoltaikanlage kommt, das sehen wir dasselbe Strom. Allerdings jetzt liberalisiert sich so quasi die Möglichkeit, noch mehr einzugreifen in seinen individuellen Energiemix oder halt die Herkunft seiner Energie oder wem, welchen Anbieter oder welchen Einspeiser ich fördern möchte. Ne? Im Prinzip ist ja, ich sage, ich steuere eher Kapitalflüsse hin zu dem Anbieter, den ich halt gerne unterstützen möchte.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Es geht in dem Energiemarkt eigentlich nicht darum, woher der Strom kommt oder das Produkt, sondern wohin geht mein Geld. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, den unsere Kunden, oder wo wir uns große Mühe geben, dass das unsere Kunden verstehen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied zu ganz vielen anderen Produkten.
Ja, ja. Ja, interessante Denkweise, ja. Spannend. Jetzt ist ja das eine sehr, wie soll ich sagen, virtuelle Welt, ne? Weil klar, da irgendwo sind Leitungen und Kraftwerke etc. Nur dieses Börse-Thema ist jetzt wenig greifbar, ne? Das ist ja keiner, der irgendwie aus einem Stromfassel jetzt da ein paar Elektronen rausschöpft, sondern ist ja, wie du sagst, eigentlich eine Steuerung von Geldflüssen. Wie kann man das am besten beschreiben? Was braucht es dafür, dass das funktioniert? Jetzt sehr stark heruntergebrochen.
Spitzenmitarbeiter eigentlich. Ja,
also, ja es geht jetzt wieder bei den Leuten, bei den Menschen.
Ja, aber die Menschen, ich glaube, ohne die Menschen geht da gar nichts, auch wenn das eine digitale Welt ist. Am Ende ist es eine intellektuelle Arbeit von vielen Leuten, die das schaffen, das System so aufzubauen. Das ist natürlich Programmierarbeit, und also das ist weit außerhalb meiner Kompetenz oder meiner Vorstellungskraft, was da alles passiert, aber eigentlich ist nichts anderes als auf die Urlaub gesagt, viel Hirnschmalz. Was einfacher klingt, als es ist.
Ja. Ja, das stimmt, ja. Und jetzt sind wir wieder da, wo man eigentlich so gut in jedem Interview hinkommen, und ich sage es immer wieder, und die Stammzuhörer, die denken, jetzt redet der Schüler drunter, ja, wir reden über Digitalisierung und kommen immer auf die Menschen, das ist unglaublich.
Und, was ja absurd klingt im ersten Moment.
Was im ersten Moment absurd ist, genau, weil man unterstellt die Digitalisierung, dass sie gegen Menschen ist, beziehungsweise Arbeitsplätze vernichtet etc. Im Gegenteil, also man verändert die Arbeitsplätze und schafft Arbeitsplätze, wo man Hirnschmalz, also wie nennt man das jetzt auf Hochdeutsch, Intelligenz, braucht, Kreativität braucht, um Lösungen zustande zu bringen. Und Das kann man auch nicht zu wenig oft sagen. Es braucht nicht nur Technik und Techniker und Programmierer, sondern es braucht auch kreative Menschen, denen es dann gelingt, diese Komplexität wieder herunterzubringen, dass es auch für allgemein gültig verständlich wird und auch allgemein bedienbar wird. Weil, wissen wir ja selber, nicht die ersten technischen Geräte, ihr seid ja oft sehr früh dabei, sind ja etwas, wie soll ich sagen, hakelig in der Bedienung, wenn sie direkt von den Entwicklern kommen. Und dann braucht es dann wieder Leute, die da ein bisschen weiterdenken und sich überlegen, wie kann man denn das bedienbar machen, sodass ein Mensch, der einfach nur das Ding nutzen will und nicht vorher halbwegs studieren, einfach intuitiv damit umgehen kann. Und da entstehen ganz neue Betätigungsfelder, sehr kreative Betätigungsfelder. Wahnsinn. Ja gut, jetzt natürlich ist ja das auch spannend, dass ihr als Filialnetzbetreiber, und ihr habt ja selber sehr, 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 sehr viele Filialen, auch in einer interessanten Zeit seid, wo sich diese Tankstelle schon mehrmals jetzt gewandelt hat. Einerseits hin vom reinen Sprit rein, Geld hin, wieder weg, das auf der einen Seite ja mit der Automatentankstelle auf die Spitze getrieben wird, und auf der anderen Seite auch der Ausbau immer mehr zum Nahversorger, wo es halt nicht nur Treibstoff gibt, sondern man halt dann gleich mal den kleinen Abendeinkauf mitmacht oder zum Teil den großen Wocheneinkauf, wenn man was vergessen hat. Und da scheint mir, war sie ja auch sehr früh dabei. Ich denke, der Tankstelle in Oberland, die ja mit Aufschneiden von Wurst und Käse und allem dabei war, wo man sich vorkommen ist, man ist jetzt in so einem kleinen Dorfladerle und kann halt da zufällig auch Treibstoff holen. Ist Merkt ihr da in den letzten Jahren auch eine Veränderung der Anforderungen eurer Kunden, auch aufgrund der anderen Topografie, vielleicht auch des anderen Konsumentenverhaltens und auch auf der neuen Sozialisierung der Menschen, mehr Online-Kommunikation etc.?
Ja, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, in welcher Frist man das sieht. Gerade wenn man die letzten eineinhalb, zwei Jahre hernimmt, haben wir schon viel gelernt, auch wie Personen Tankstellen oder ja, am Ende sind es Tankstellen wahrnehmen. Natürlich gibt es da einen großen Shift. Früher hat man an der Tankstelle noch die Zündkerze und die Glühbirne kaufen können. Das, meines Wissens haben wir das gar nicht mehr im Shop. Also vielleicht da und dort noch in ganz speziellen Standorten, aber eigentlich hat sich das fundamental verändert. Ja, da fahre ich wirklich, wie du sagst, hin. Da, also es gibt Beispiele, in Form zum Beispiel gibt es regelmäßig eine Dame, die kommt, dann muss der Tankwart ihr den Korb tragen durch den Shop und dann geht die einkaufen. Ja. Das ist ja eigentlich
Personal Shopping auf der Tankstelle.
Das ist ja, aber das ist super. Die kann da vor der Tür stehen bleiben, kurze Wege und so weiter. Es gibt Vorteile. Ja,
ja. Ja.
Und natürlich, uns ist das auch wichtig, wenn man da am Supermarktmarke draufschreibt, dann muss es auch tatsächlich das drinnen einhalten. Das, man will da nicht mit irgendeiner Marke werden und dann drinnen das Versprechen nicht erfüllen. Das machen wir auch tatsächlich. Also wie die Preispolitik und auch die Sortimentspolitik. Ich habe jetzt am Anfang nie verstanden, warum es bei uns bei so beschränkten Flächen 3 oder 4 verschiedene Zahnpastasorten gibt. Eine reicht wohl. Aber nein, das ist eben der Unterschied zwischen einem Notkauf, einem Verlegenheitskauf und wirklich dem Wissen, man geht dorthin und kann einkaufen. Und bis auf die große frische Theke erfüllen wir das, glaube ich, auch. Also ich bin eigentlich selber natürlich auch Kunde von uns und man kommt, wenn man zusätzlich noch einen Metzger und so einen Bäcker, wobei Bäcker braucht man auf der einen Seite, Metzger und Gemüsehändler hat, dann funktioniert das. Und das ist schon eine spannende Sache. Gleichzeitig aber haben wir zum Beispiel geglaubt, im ersten harten Lockdown Anfang oder also im März 2020
ja.
Da haben wir geglaubt, das wird jetzt die Stunde für unsere Shops, weil man eben hinfahren kann, kurze Wege, schnell, man muss nicht durch x Gänge und so weiter, hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Also am Anfang war es wirklich so, auf der Tankstelle ist nichts los, im Shop auch nicht. Also man sieht die unterschiedlichen Disziplinen auf dem Standort befruchten sich gegenseitig beziehungsweise hängen voneinander ab. Also die Rückgänge im Shop waren ähnlich wie die in den bei der Zapfsäule. War interessant. Aber natürlich im Nachhinein ist man damals einmal in der Woche einkaufen gegangen und zwar zu einem Ort, wo ich alles bekomme wahrscheinlich. Ja, das muss man dann auch ein bisschen relativieren. Danach ist dann hat sich das Blatt komplett gewendet. Da war ja dann die verrückte Zeit natürlich. Aber jedenfalls, um deine Frage zu beantworten, bin ich mir sicher, dass der Wandel oder die Wahrnehmung von Tankstellen sich ganz stark verändert hat. Das ist auch oft in Dörfern mittlerweile die einzige Möglichkeit, dann frisch gemachten Kaffee oder ein kleines Bier zu sich zu nehmen. Wirtshaussterben und so weiter, weil wir kennen die Themen ja alle. Also die nehmen schon ganz interessante Rollen ein, auch solche Tankstellen. Oftmals. Deshalb sehe ich auch da und dort die Automatentankstelle als notwendiges Übel eigentlich. Das machen wir nicht aus Jux und Dollerei. Und es gibt natürlich heftige Tankstellendichte in Österreich, die den einen oder anderen Standort einfach nur so wirtschaftlich betreibbar machen. Ja, das sind wir wieder bei der Ressource Mensch oder beim Human Resource Thema. Ja.
Ja, es wird ja zum Teil sogar ein lokalpolitisches Thema, ne? dass man mit einem Traktor eine 30 Kilometer fahren musste, um den voll zu machen und halb leer dann wieder zurückzukommen. Dann ist es besser, es gibt eine Automatenstation im Dorf, genau. Wenn das nur so klein ist und schon kein Potenzial ist, ist das eine gute Alternative. Und die Tankstelle hat ja möglicherweise noch andere Funktionen, wenn wir jetzt auf diese ganze Elektrothematik hingehen. Und zwar die Elektromobilität, wo ihr ja auch aktiv seid, mit einer eigenen Tochtergesellschaft, wo es um Tankstellen geht, Ladesäulen, Ladekonzept geht. Weil, wie man allgemein weiß, dauert es ein bisschen länger, als wenn man nur 100 Liter in den Tank reinlässt. Und dann ist es natürlich von Vorteil, wenn man da schon wartet, dass man dann die Zeit auch irgendwie nutzen kann. Sei es jetzt, damit man sein Gerät aufklappt, also sein Notebook oder Tablet aufklappen kann und was tun, oder um eine Pause zu machen. Merkt ihr da auch schon gewisse Tendenzen, wie die Kunden das nutzen?
Ja, merken wir schon. Wobei man da jetzt ehrlich sein musste, wir sind da 2017 damit gestartet, waren sehr früh dran, waren dann im Aufbau und eigentlich seit 2 Jahren haben wir wirklich ernstzunehmende oder wirkliche Schnellademöglichkeiten an unseren Stationen punktuell. Das ist natürlich weiter massiv Ausbau oder Aufbauarbeit zu leisten.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.